Also Harnstoff ist grundsätzlich mit dem pH-Wert ein bisschen sensibel. Gerade in den hydrophilen Cremes neigt er eben auch dazu zu hydrolysieren. Da muss man dann schauen, ob man nicht gegebenenfalls auch einen Puffer mit einbringt. Und genau zu dem pH-Wert sollte eben dann auch der weitere Wirkstoff passen. Wenn das nicht passt, dann empfehle ich da eher, dass man zwei verschiedene Cremes herstellt und sich einfach vom Arzt noch eine weitere Verordnung holt und dann eben zwei separate Rezepturen herstellt.
Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei Das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Klicken Sie doch rein unter das-pta-magazin.de. Da finden Sie unser Heft unter anderem als E-Paper und diese Website haben wir auch direkt unter dem Podcast verlinkt. Meine Kollegin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von Das PTA-Magazin tauschen sich heute über den Rezepturwirkstoff Harnstoff aus. Er begegnet Ihnen in der Apotheke häufig in Rezepturen zur Hautpflege oder zur atraumatischen Nagelablösung bei Nagelpilz. Um Harnstoff richtig zu verarbeiten, braucht es eine Menge Rezepturwissen und gelegentlich auch Oberarmmuckis oder die gute alte Salbenmühle. Warum? Neugierig? Dann hören Sie doch gleich mal rein. Viel Spaß dabei und empfehlen Sie unseren Podcast PTA-Funk gern weiter. Liken nicht vergessen.
Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen und schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für unseren kleinen Rezepturplausch.
Moin, liebe Steffi, nach zwei echt harten Wochen in der Apotheke, wo ich fast Vollzeit aushelfen musste, weil wir einfach Urlaub und Krankheitsthemen hatten, ist es für mich heute tatsächlich fast eine Zeit zum Zurücklehnen und ich freue mich, dass wir uns wieder unserem Lieblingsthema der Rezeptur widmen.
Ja, dann lehn dich mal zurück und wir zwei wollen ganz entspannt den Wirkstoff Harnstoff ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Sag doch noch mal ganz kurz, für oder gegen was Harnstoff in der Rezeptur verordnet wird.
Harnstoff kann je nach Konzentration ganz unterschiedlich eingesetzt werden. In ganz niedrigen Konzentrationen kann er zum Beispiel als Feuchthaltigkeitsfaktor eingesetzt werden, um einfach mehr Feuchtigkeit in der Haut zu binden. Das sind dann so 5 bis maximal 10%, die da kosmetisch eingesetzt werden. Und in höheren Konzentrationen haben wir einen keratolytischen Effekt, also einen auflösenden Effekt, den man zum Beispiel nutzt, um bei Nagelpilz die erkrankte Hautplatte aufzulösen. Da funktioniert das sehr gut mit einer hohen Konzentration. Da nehmen wir gern bis 40%.
Das ist eine super Sache, wenn ich mir vorstelle, man hatte früher einen Nagelpilz und es musste einem der Nagel gezogen werden. Da rollen sich mir sprichwörtlich alle Fußnägel bei der Vorstellung. Da ist es mit dem Harnstoff sehr angenehm, einfach weil es nicht wehtut, ne?
Genau, deutlich schonender auf jeden Fall und daher auch in der Compliance deutlich einfacher umzusetzen.
Genau, so ist es. Wenn du als PTA jetzt den Harnstoff in der Rezeptur verarbeiten sollst, was ist denn so der größte Fehler, den man machen kann, beziehungsweise gibt es was, was die Substanz so gar nicht ab kann und so gar nicht mag?
Also wir haben Harnstoff meistens in hydrophilen Zubereitungen, also in wasserhaltigen Cremes und da ist es ganz wichtig, dass der Harnstoff einfach vollständig gelöst wird. Es muss auch genügend Wasser vorhanden sein, so mit der anderthalbfachen Menge Wasser im Bezug zu Harnstoff steht man da ganz gut, denn sonst kann es tatsächlich relativ schnell zu einer Auskristallisierung kommen und da gibt es wirklich richtig schöne große Nadeln, die der Kunde dann nachher auf seiner Haut spürt, da hat er dann gleich noch ein kostenloses Peeling mit dazu. Da muss man wirklich bei der Herstellung auch darauf achten, dass man möglichst wenig Wärme einsetzt, denn da kann es zu einer Umkristallisierung auch ganz leicht kommen. Und wir müssen auch, wenn wir das Packmittel auswählen, darauf schauen, dass kein Wasser entweichen kann, verdunsten kann während der gesamten Lagerungszeit. Denn der Kunde hat ja die Dose, je nachdem, vielleicht ein bisschen länger zu Hause. Und das sollte wirklich dann auch für die Anwendungszeit gewährleistet sein, dass nicht so viel Lösemittel entweicht, dass der Harnstoff dann wieder auskristallisiert.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, welches Packmittel schwebt dir da so vor? Was ist da am besten?
Am besten funktioniert es natürlich mit einer Tube, die ist einfach am dichtesten. Man kann schon auch mit einer Spenderdose arbeiten mit so einer Drehdosierkruke, muss dann gegebenenfalls vielleicht die Anwendungszeit etwas verkürzen, also die Haltbarkeitszeit.
Einfach, weil da trotz allem Wasser dann durch den Verschluss verdunsten kann.
Und durch diesen Drehmechanismus einfach natürlicherweise etwas entweichen kann. Hm, ja, okay. Genau.
Gibt es Wirkstoffe, mit denen Harnstoff sich nicht so gut verträgt?
Also Harnstoff ist grundsätzlich mit dem pH-Wert ein bisschen sensibel. Gerade in den hydrophilen Cremes neigt er eben auch dazu zu hydrolysieren. Da muss man dann schauen, ob man nicht gegebenenfalls auch einen Puffer mit einbringt. Und genau zu dem pH-Wert sollte eben dann auch der weitere Wirkstoff passen. Wenn das nicht passt, dann empfehle ich da eher, dass man zwei verschiedene Cremes herstellt und sich einfach vom Arzt noch eine weitere Verordnung holt und dann eben zwei separate Rezepturen herstellt.
Bei der Verarbeitung von Harnstoff ist gelegentlich auch Muskelkraft gefragt. Wann kommen denn die Oberarmmuckis ins Spiel? Wann werden die trainiert?
Da kann man sich tatsächlich vielleicht sogar das Fitnessstudio ein bisschen sparen als PTA im Labor manchmal. Also wir haben ja schon auch die vollautomatischen Rührsysteme, die können uns da gut unterstützen. Vor allen Dingen jetzt bei den hydrophilen Cremes kann man da manchmal auch direkt arbeiten und einarbeiten. Aber wenn wir den Harnstoff in wasserfreien Zubereitungen verarbeiten, dann können wir vollautomatisch nur vorbereiten, denn da haben wir einfach keine Kernzerkleinerung und wenn der Harnstoff nur fein suspendiert vorliegt, gibt es uns einfach immer dieses Sandpapier-Kratzgefühl, was wir in der Salbe einfach gar nicht haben möchten. Und da braucht es wirklich unsere Frauen- oder Männerpower.
Und darüber hinaus gibt es natürlich elektronische Helferlein. Du hast gerade schon gesagt, zum einen die elektrischen Rührsysteme, die sind aber bei Harnstoff gar nicht so angesagt, zumindest was die Verkleinerungen anbelangt. Und da kommt ja dann wieder die gute alte Salbenmühle ins Spiel. Erzähl doch mal.
Absolut, Steffi. Ich glaube, in manchen Apotheken weiß nicht mal jeder, wo die steht. Die hat manchmal ein sehr geruhsames Dasein ganz hinten im Schrank. Aber ab und an ist es tatsächlich ein wichtiges Gerät, was wir brauchen. Wir können natürlich den Harnstoff ein bisschen vorab verreiben von Hand. Aber um den wirklich so fein zu bekommen, dass man in wasserfreien Zubereitungen nicht mehr spüren, braucht es einfach diesen Drei-Walzen-Stuhl. Und da kann der wirklich sehr, sehr effektiv weiter zerkleinern, zermahlen. Und dann bekommen wir einfach ein ganz, ganz tolles Endprodukt für unseren Kunden ohne Kratzgefühl.
Und hast du denn noch ein paar Tipps zum Umgang mit dem Drei-Walzen-Stuhl, gerade für die Leute, wo er ganz hinten im Schrank vielleicht steht und eben selten zum Einsatz kommt?
Ja, also man darf natürlich auf jeden Fall keine Angst vor dem Gerät haben. Man kann nicht allzu viel falsch machen. Um am Anfang, wenn man nicht so geübt ist, die Problematik mit einer zu geringen Abgabemenge ein bisschen einzudämmen, macht es einfach Sinn, einen gewissen Überschuss herzustellen.
Das heißt, da geht relativ viel Substanz verloren, wenn man mit dem Drei-Walzen-Stuhl arbeitet.
Genau, also in diesen drei Walzen bleibt einfach einiges hängen und dann auch im und ums Gerät herum. Dann arbeiten wir zusätzlich noch in der Fanta-Schale. Selbst wenn man ganz, ganz sauber arbeitet, ist ein gewisser Verlust einfach mit einzuberechnen. Und der Wirkstoff kostet wirklich nicht die Welt. Ich glaube, das ist finanziell verschmerzbar, wenn man einfach so circa 10% Überschuss anpeilt. So machen wir das bei uns. Und dann haben wir einfach nachher auch von der Kremzahl das, was wir an unseren Endkunden abgeben möchten, und haben dann einfach ein gutes Gefühl mit dabei. Am Anfang sollte man die Walzen nicht zu schnell laufen lassen. Das passiert auch jedem nur einmal, weil da fliegt einem dann die Salbe schön um die Ohren. Und vor allen Dingen, wenn das Wetter relativ warm ist, also wenn wir ein bisschen höhere Temperaturen im Labor haben, dann sollte man am Anfang einfach die Schnäbelchen ein bisschen enger stellen, weil laufen tut die Salbe dann von alleine in den Walzen und läuft dann immer breiter. Da muss man einfach dann auch wirklich nur dünne Schichten auftragen, sodass die Walzen dann auch schön arbeiten können, denn sonst quillt es einfach nur zwischen den ersten zwei Walzen oben wieder raus.
Und ich hat nicht den Effekt, den
genau.
man haben und möchte dann.
Es dauert dann auch unnötig lang. Also man hat da wirklich, wenn man in feinen Schichten arbeitet, die schnellste Anwendung. Im Regelfall 2 bis 3 Durchgänge einplanen, was dann einfach auch zeitlich eingeplant werden muss. Und dann muss man einfach eine In-Prozess-Kontrolle machen und schauen, habe ich noch Kratzpartikel, dann lasse ich es nochmal durch, stelle vielleicht die Walzen nochmal enger. Und wenn ich dann nichts mehr spüre, am Schluss nochmal in der Fanta-Schale schön homogenisieren, einmal durchrühren und dann abfüllen.
Okay. Wir hatten schon ganz kurz vorhin das angedeutet. Bei wasserhaltigen Grundlagen, da kann ich mir das Anreiben von Harnstoff eigentlich sparen. Was muss ich denn aber da trotzdem bei der Einarbeitung beachten?
Also da muss unbedingt geschaut werden, dass in der Grundlage genügend Wasser enthalten ist. Dazu muss ich wirklich die Zusammensetzung meiner Grundlage ganz genau kennen. 1,5-fache Menge an Wasser gerechnet auf den Harnstoff sollte mindestens enthalten sein. Dann geht es auch im vollautomatischen Rührsystem, wenn man die herstellerspezifischen Angaben berücksichtigt. Manchmal muss man da vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren, dass man nicht zu stark Reibewärme bekommt. Allerdings ist das bei Harnstoff ja weniger das Problem. Und manchmal kann man dann die Dauer einfach ein bisschen verlängern. Man muss einfach auch da eine Inprozesskontrolle machen und schauen, sind noch Körnchen drin, dann rühre ich nochmal weiter. Wenn jetzt nicht genug Wasser in der Grundlage enthalten ist, dann kann man natürlich auch vorab den Harnstoff in Wasser lösen. Nur da sollte man nach Möglichkeit auch maximal handwarm erwärmen, um eben nicht dann die Hydrolyse schon vorher anzufeuern.
Okay, also wenn man den Wasserüberschuss bezogen auf die Harnstoffmenge hat, dann einfach den Harnstoff einstreuen und so lange rühren, bis nichts mehr knirscht.
Genau, man muss natürlich ein paar Sachen berücksichtigen, ob der Emulgator das hergibt, ob die Creme das noch schluckt. Und wenn es jetzt wirklich auch mal größere Mengen sind, dann muss man vielleicht auch um eine Nachkonservierung schauen, dass einfach der Wasseranteil dann auch mit konserviert ist.
Das ist wichtig, darf man nicht vergessen, ne? Welche Tipps hast du noch für die Beratung und auch die Abgabe von harnstoffhaltigen Rezepturen? Gibst du den Kunden da nochmal irgendwas mit auf den Weg oder was, wo du selber nochmal drüber nachdenkst, ist wichtig, muss ich dem Kunden sagen?
Was ich für uns im HV ganz wichtig finde, ist, wir haben ja sehr viele auch kleine Patienten, oftmals auch die Neurodermitis-Kinder, ganz klassisch. Und für Kinder unter 2 ist es einfach nicht geeignet. Auch auf offener Haut, wenn die Haut aufgekratzt ist, dann brennt es einfach. Das trägt eine Mutter auch nur einmal auf, ab da darf die keine Creme mehr auftragen. Das habe ich selber schon erlebt. Wir haben dann mal ganze Zeit lang gar nichts mehr cremen dürfen. Bei Kleinkindern kann man einfach zu Beginn mal mit 5% anfangen und sich dann langsam herantasten, um dann eben später vielleicht auf so eine Erhaltungsdosis von 10% zur dauerhaften Pflege zu kommen. Aber da muss man wirklich vorsichtig sein und die Haut muss eben intakt sein.
Und das gilt ja auch für Erwachsene, ne? Manche sind da ja auch sehr empfindlich und finden es dann auch nicht so toll, wenn der Harnstoff auf der Haut brennt.
Genau, also auch gerade wieder ältere Patienten, die vielleicht so eine pergamentartige, sehr dünne Haut haben, da ist es ja oftmals auch so, dass es offene Stellen gibt und da muss man halt vorsichtig sein.
Was ich persönlich manchmal ein bisschen unangenehm finde mit 10%, das klebt so ein bisschen. Also das finde ich ist auch was, was man den Leuten vielleicht sagen sollte. Das mag ja auch nicht jeder.
Ja, dass man sich vielleicht auch nicht sofort gleich wieder anziehen kann, wenn die Cremen auch ein bisschen reichhaltiger sind. Da kommt es tatsächlich eben auch auf die Compliance des Kunden an. Da muss man die Bedürfnisse schon genau erfragen im Beratungsgespräch.
Und gerade für kleine Kinder, Harnstoff geht nicht. Auf was für Produkte kann man dann ausweichen? Was empfiehlst du da noch an Zusatzstoffen zur Befeuchtung?
Also was man sehr gut machen kann, in der Apotheke gibt es ja ein sehr großes Apotheken, Kosmetikregal und ein großes Sortiment, wo man auswählen kann. Und da finde ich als Feuchthaltefaktor auch immer ganz schön Glycerin. Das wird recht gut vertragen und hat auch eine sehr gute Wirksamkeit. Oder aber, wenn man jetzt auch im Anti-Age-Bereich sich befindet, finde ich Hyaluronsäure immer eine ganz schöne Sache, weil es einfach auch so eine Tiefenbefeuchtung bringt.
Also für Erwachsene dann, ne?
Ja.
Ja, alles klar. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wie immer, dein Aufreger der Woche. Positiv oder negativ?
Ja, ich war diese Woche ja tatsächlich mal wieder relativ viel im HV in Vollzeit und habe natürlich dann auch wieder viel, viel mehr Kundschaft mitbekommen, wie sonst, wenn ich hauptsächlich auch im Labor tätig bin. Und es gab da wieder so eine lustige Geschichte, wo ich einfach wirklich mit den Augenrollen vermeiden musste und auch mir den Kopf schütteln sehr stark unterdrücken musste. Es kam tatsächlich eine Kundin, die gefragt hat, ob wir schauen können, ob ein Medikament vielleicht auch in irgendeiner anderen Apotheke bei uns im Zollernalbkreis verfügbar wäre. Ob wir da nicht einfach anrufen oder schauen könnten. Weil sie war jetzt schon in 2 und das gibt es nicht und hat sich sehr stark aufgeregt. Und ich habe mich dann einfach so im Nachgang gefragt, es wird doch jetzt auch keiner auf die Idee kommen, mal im Lidl eine Kassiererin zu fragen, ob es vielleicht den Joghurt, den sie jetzt nicht da haben, beim Aldi hätte und ob sie da vielleicht mal anrufen kann, dass ich nachher den dort gleich abholen könnte. wir sind ja wirklich sehr kundenorientiert, aber so manchen kostenlosen Service können wir einfach auch nicht mehr anbieten, weil wir das an Arbeitspensum nicht mehr schaffen. So schade das ist, aber manche Wünsche bleiben dann auch weiterhin offen.
Ja, also Sie wünschen, wir spielen so das Wunschkonzert. Das geht einfach nicht immer.
Und, leider nicht.
Ja, das kenne ich auch, solche Sachen. Da kann man sich immer nur wundern.
Genau, also man könnte da, glaube ich, ganze Bände mitfüllen.
Ja, das glaube ich auch. Und wie du es gerade gesagt hast, Apotheken, die Vor-Ort-Apotheken sind wirklich sehr kundenorientiert und versuchen ja wirklich ganz viel immer möglich zu machen.
Ja, aber irgendwo hat es dann einfach auch seine Grenzen.
So ist es. In diesem Sinn, ich wünsche dir die nächsten 4 Wochen viel Spaß in der Rezeptur und bis demnächst wieder an dieser Stelle. Mach's gut.
Lieben Dank, Steffi. Schaff's gut. Schönen Tag dir. Ciao.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.